Gut, das Thema heute Abend ist der Papst und sein Deutschlandbesuch. Und wenn ich mich hier umschaue, dann muss man sagen, dass man mit der Bibel und einem Papst deutlich mehr Menschen mobilisieren kann, als mit dem Gegenstandpunkt. Das ist das politische Magazin, für das ich heute Abend ein paar kritische Anmerkungen machen will. Über die Glaubensrichtung, die dieser Papst vertritt, über den Anklang, den er bei den Mitmenschen genauso findet wie beim Staat. Der Papst ist unbestreitbar in jeder Hinsicht eine Ausnahmefigur. 200.000 Leute hat er mobilisieren können, die auf dem Islinger Feld diesem Gottesdienst beigewohnt haben. Und geschätzt wird er nicht nur von katholischen Gläubigen. Selbst die Bild-Zeitung und ihre Leser, die ja nicht im Verdacht stehen, dass sie notorische Besucher von Kirchentagen sind, finden diesen Papst großartig. Wir sind Papst, hat mal die Bild-Zeitung zu seiner Wahl getitelt. Merkwürdig ist es allerdings schon, dass der christliche Glaube in unseren Zeiten einen solchen Anklang findet. Denn immerhin behauptet ja diese moderne Gesellschaft von sich, dass sie eine Wissensgesellschaft sei. Naturwissenschaften auf allen Gebieten sind nicht nur durchgesetzt, sondern in Bibliotheken greifbar zu haben. Vom kleinsten Atom bis zum großen Universum ist alles erforscht, ein Stoff und Gegenstand der Wissenschaft. Und dennoch, der pure Glaube, also der Beschluss, etwas für wahr zu halten, nicht Einsicht, dominiert in dieser Welt, fasst Fuß und hat eine enorme Anhängerschaft. Und was vielleicht noch kurioser ist, Glaube heißt ja nach dem Selbstverständnis derer, die glauben, dass man etwas nicht weiß. Der Papst als oberster Gläubiger bekennt sich also insofern ausdrücklich zum Nichtwissen und ist doch eine Instanz, die in allen maßgeblichen Fragen dieser Welt Maßstäbe setzt, Rat gibt, auch wenn sie nicht gefragt wird. Das, was der Papst sagt, das wird anerkannt als wichtige Botschaft in Sachen Ehe und Abtreibung, Pille und Gentechnik, Krieg und Frieden. Was er sagt, hat Gewicht. Und zwar so viel, dass er selber dazu innerhalb seiner kirchlichen Institution auch noch behaupten kann, dass die maßgeblichen Ratschläge, die hier von kirchlicher Seite kommen, auch noch mit einem Unfehlbarkeitsdogma gesegnet sind. Nicht nur, dass er nichts weiß und dennoch als kompetent gilt, das, was er dann sagt, gilt als unumstößlich, unfehlbar. Obwohl doch andererseits diese moderne Zivilisation sich viel darauf zugute hält, dass man mit Dogmen nichts zu tun haben will, dass man die Toleranz und Meinungsfreiheit pflegt. Das gehört doch zum demokratischen Wertekanon. Dennoch, das hat Gewicht, was der sagt, und das Unfehlbarkeitsdogma wird ihm offenbar nicht übel ausgelegt. Und zum Letzten schließlich, dieser Besuch ist ja nicht einfach nur eine Pastoralreise, sondern das ist ein Staatsempfang. Im wörtlichen Sinn. Der Heilige Vater, wer es bisher noch nicht wusste, hat es jetzt erfahren, ist der Führer, der Souverän des Heiligen Stuhls. Anerkannt in der Staatenwelt als ein eigenes staatliches Subjekt. Dafür wird ein Staatsempfang ausgerichtet. Wie kommt es, dass Staaten, die doch eigentlich nur vor ihresgleichen wirklich Respekt haben, also vor den wirklichen Mächten, eine Glaubensrichtung so empfangen, wie wenn es eine reale Macht wäre? Immerhin haben die in München einen kompletten Staatsempfang mit allen Ehren, die damit verbunden sind, aufgeführt. Da Das war alles unpolemisch gemeint, in dem Sinn, dass ich damit ein paar Hinweise geben will, dass es doch wirklich erklärungsbedürftig ist, warum der Glaube in dieser modernen Welt von Demokratie mit ihren Toleranzgeboten und der Naturwissenschaft im marktwirtschaftlichen Kapitalismus, wieso der Glaube, der ja 2000 Jahre früher erfunden worden ist, in dieser Welt einen so prominenten Platz einnimmt. Warum ist es so? Der Marx hat mal über dieses Thema gemeint, das mit dem Glauben, den er ja zu seiner Zeit auch vorgefunden hat, das stirbt in dem Maße ab, wie sich wissenschaftliche Erkenntnisse durchsetzen. Und ich weiß noch, dass mein Vater einmal sehr erschrocken darüber war, als der erste Sputnik ins Weltall geschossen wurde und dann doch kein greiser Mann mit Bart gesichtet wurde. Die greifbare Vorstellung vom Paradies war da durch einen Akt von Naturwissenschaft und Technik widerlegt. Das scheint aber nicht so gelaufen zu sein, wie der Marx gemutmaßt hat, dass in dem Maße, wie sich Wissenschaft und Einsicht und Erkenntnis durchsetzt, die Religion abstirbt. Das Bedürfnis nach etwas Mystischem aufhört. Der Satz stimmt offenbar nur negativ. In Zeiten und Gesellschaften, wo die Menschen noch keine wissenschaftlichen Einsichten hatten, in die Natur, in die Umgebung, in der sie sich bewegt haben, da hatte der Glaube leichtes Spiel. Ja, Naturvölker, die haben sich die Vorstellung gemacht, dass zum Beispiel hinter dem Gewitter, hinter dem Donner, eine Gottheit stecken muss, Dona genannt. Das waren erste Gehversuche einer Intelligenz. Das waren Menschen, die damit konfrontiert waren, dass es mächtige Naturkräfte gibt, die sie nicht beherrschen können, von denen sie aber abhängen. Wenn es nicht regnet, gibt es keine Ernte. Wenn es zu viel regnet, auch nicht. Und der Reim, den sie sich darauf gemacht hatten, war: Was stärker ist als ich, muss etwas sein wie ich, ein Subjekt, nur stärker. Und so haben sie hinter jede Naturkraft, die für sie nicht beherrschbar war, einen Gott gesteckt, der das Subjekt war, auf das sie einwirken wollten, das sie gnädig stimmen wollten, um es zu beeinflussen, zu ihren Gunsten. Heute weiß die Naturwissenschaft besser, dass Donner und Gewitter mehr mit der Elektrizität zu tun haben und mit Reibung und Wärme und nicht mit Dona. Trotzdem ist der Glaube immer noch sehr lebendig, der Glaube an ein höchstes Wesen. Warum das so ist, das will ich im Folgenden ein wenig beleuchten. Es gibt nämlich im modernen Kapitalismus, in der Marktwirtschaft, in der Leben, ein Einfallstor für diesen Glauben. Ein Einfallstor, das schon weit geöffnet ist, auch bei all denjenigen, die sich vielleicht gar keiner Glaubensgemeinschaft zurechnen. Dieses Einfallstor ist das Bedürfnis nach Moral und Sinn. Darüber will ich im ersten Kapitel verhandeln. Im zweiten möchte ich beleuchten, was es mit dem Glauben im speziellen Sinn auf sich hat, mit dem christlichen Glauben. Dann will ich ein drittes Kapitel anschließen, um ein wenig zu erläutern, warum es für so einen Glauben eine Institution, Kirche, mit ihrem ganzen Rechtsapparat, mit ihrer Hierarchie, mit ihrem Geld braucht, und wo nach meiner Auffassung die Kritiker, die es ja auch zahlreich gibt bei diesem Papst, durch die Irre gehen. Darf die Kirche so reich sein? Darf sie eine Unfehlbarkeit behaupten? Darf sie den Menschen Vorschriften machen über den Sexualverkehr? Und zum Abschluss im vierten Kapitel will ich erklären, warum der Staat das innige Verhältnis, das der Glaube ihm gegenüber pflegt, so heftig erwidert. Die lassen es sich sehr viel Geld kosten, diesen Besuch hier abzuziehen. Zunächst also zum ersten Kapitel, was es auf sich hat mit dem Bedürfnis nach Moral und Sinn in dieser modernen Welt, in der wir leben. Die Art, wie die Menschen heutzutage ihr Brot verdienen, die ist nicht der altbackenen Art, die man aus dem Feudalismus oder von noch früheren Epochen kennt. Man geht nicht in die freie Natur und nimmt sich, was man findet oder züchtet, was man braucht. Man erwirbt Geld. Und die Vermehrung dieses Geldes in privater Hand, in Unternehmungen eben, die über hinreichend viel Geld verfügen, das ist der eigentliche Stoff, das eigentliche Ziel allen Wirtschaftens. Die Vermehrung von privaten Geldvermögen in Unternehmungen. Was sich da an nationalem Wachstum zusammenaddiert am Ende eines Jahres, das ist eine Masse, von der auch der Staat das Seine nimmt für den Haushalt. Und er ist es, der mit dem Schutz des Eigentums, dem Schutz der Person, diese Wirtschaftsweise verbindlich macht, ins Recht setzt und in Kraft setzt. Das Verfahren, wie diese Geldvermehrung in privater Hand zum Nutzen des nationalen Ganzen betrieben wird, das ist die Konkurrenz. Der Wettbewerb. Die, die Geld vorzuschießen haben, die Unternehmen, lassen andere dafür arbeiten, dass sie ein verkäufliches Produkt herbekommen, das sich lohnend am Markt verkaufen lässt. Und dabei müssen sie sich mit anderen Anbietern vergleichen. Sie konkurrieren eben mit dem Preis um den lohnenden Absatz ihrer Ware. Die, die über so ein Vermögen nicht verfügen, jeder weiß es, ich referiere eigentlich nur Bekanntes, die müssen sich für die Vermehrung des Vermögens anderer verdienen machen. Sie werden Unselbstständige, heißt es im heiteren Berufe raten, im Unterschied zu den Selbstständigen, weil sie eben nichts haben außer sich und ihrer Arbeitskraft, die sie verkaufen. Das führt die Härte mit sich, dass ihr Lebensunterhalt ab jetzt kalkuliert wird, als eine Größe, die den Gewinn für den Unternehmen arbeiten lassen, schmälert. Entsprechend knapp wird er kalkuliert und für die Steigerung des Gewinns nicht selten die Lohnkost dadurch verkleinert, dass über arbeitssparende Maschinen Lohnkostgänger überflüssig gemacht werden. Sodass wir es mit dem jedermann aus der Zeitung vertrauten, gleichwohl aber paradoxen Ergebnis zu tun haben, in dem Maße, wie diese Art von Reichtumsproduktion in Geld bemessen gewachsen ist, ist die Armut unter den Menschen gar nicht weniger geworden. Wir verbuchen Wachstum schon lang und steigende Arbeitslosenzahlen, also immer mehr Leute, die davon ausgeschlossen sind, von diesem erarbeiteten Reichtum. Und die, die einen Lohn verdienen, werden darauf hingewiesen, dass sie diese Gelegenheit nur dann behalten, wenn sie weitergehend auf Lohn verzichten. Soeben wird bei VW eine drastische Lohnkürzung verlangt und durchverhandelt. Selbst für die Eigentümer muss man sagen, führt diese Wirtschaftsweise zu einem gewissen Paradox. Wenn lange genug alle privaten Eigentümer sich darum bemüht haben, möglichst viel Gewinn am Markt im Wettbewerb zu erzielen, dann bringt es diese Wirtschaft immer wieder dahin, dass gar nichts mehr geht, dass Krise entsteht, dass die vielen immer mehr produzierten Waren unverkäuflich werden und den Gewinn schuldig bleiben. Freilich nicht mit denselben materiellen Leiden ist dieses Ergebnis verbunden wie bei den Arbeitnehmern, weil in diesem Fall das vermehrbare Vermögen, das solche Betriebsbesitzer ohnehin zum Leben nicht brauchen, das Opfer ihres Übereifers wird, der in der Krise mündet. So ist das, sodass diese modernste aller Produktionsweisen, die Marktwirtschaft, wegen der unübersehbaren Misserfolge und Schäden, die sich da einstellen, für alle beteiligten Subjekte, auch das Bedürfnis hervorbringt, sich irgendwie diese Schäden erklärlich zu machen, sie zu verarbeiten, sie zu überstehen geistig. Wie macht man sowas? Es ist euch bekannt, vielleicht aus eigenen Gesprächen, dass ein Mensch, der es nicht bis zum Abitur gebracht hat, der seinen Arbeitsplatz verloren hat, zu dem Urteil neigt, das kommt daher, dass ich zu dumm bin oder zu faul oder beides. Es gibt diese Auffassung, dass Leute entlassen werden, weil sie es an Fleiß fehlen lassen. Ausgerechnet den Objekten des Renditekalküls wird die Wirkung des Kalküls zur Last gelegt. Versucht mal den Gedanken nachzuvollziehen, ob der überhaupt seine Richtigkeit haben kann, wenn ein Unternehmen ankündigt. Ja, entweder ihr verzichtet am Standort Wolfsburg auf 20% Lohn oder wir bauen dieses Automobil in Tschechien oder Rumänien. Da ist doch mit Händen zu greifen, dass die Kalkulation eines Unternehmens, die Kostengrößen vergleicht, der Grund für eine Entscheidung ist, die schlagartig 6.000 Leute arbeitslos machen kann. Doch nicht der individuelle Fleiß derer, die von dieser Maßnahme betroffen werden, ist der Grund des Kalküls, sondern dieses Kalkül selber. Ich bin schuld, heißt diese Erwägung im Kern zusammengefasst. Ich bin zu faul, nicht fleißig genug, deswegen werde ich entlassen und bin Opfer. Aber auch die umgekehrte Sichtweise gibt's. Man kann durchaus auch aus der Sicht des Betroffenen sagen, die an den Schalthebeln der Macht sitzen, die Konzernlenker, das sind doch letztlich alles Nieten in Nadelstreifen. Die verstehen doch ihr Geschäft gar nicht. Die haben doch ihren Posten gar nicht verdient. Manche Menschen können darüber sogar zum Kritiker des Staates werden. Und sind der Auffassung, wenn solche Versager die Geschicke der Wirtschaft lenken, dann muss doch schon bei den politischen Weichenstellungen etwas falsch gelaufen sein. Da sitzen Versager in den Ämtern, die falsche Regeln setzen per Gesetz, sodass die Falschen siegen in der Konkurrenz. Wenn man mal die gemeinsame Klammer um all diese drei verschiedenen Urteile setzt, dann steht in dieser gemeinsamen Klammer Folgendes drin. Alle diese genannten Auffassungen gehen davon aus, dass die Leistung des Individuums, die bloßes Mittel des Gewinnemachens ist, so etwas wie das Kriterium des Erfolgs sei. An dem entscheidet sich, ob man zu etwas kommt oder nicht. Das ist aber nicht so. Leistung ist in dieser Welt enorm wichtig. Sie wird viel abverlangt, insbesondere von denen, die arbeiten müssen. Aber sie ist nicht das Kriterium deren Erfolgs. Sie ist auch nicht das Kriterium von deren Entlohnung. Am Fleiß eines Arbeiters bei VW hat sich rein gar nichts geändert, wenn der Konzern kalkuliert, ob ihm nicht die Produktion des VW Golf in Tschechien mehr zusagt, weil die Kostenstruktur günstiger ist. Dies als geglaubtes Kriterium an der individuellen Leistung und an der Bereitschaft zu dieser Leistung entscheidet sich, was aus mir wird. Wenn ich das glaube, dann habe ich einen verkehrten Grund für meinen Misserfolg vor Augen. Nämlich den, dass die ganzen Misserfolge sich nicht wegen der wirklich in dieser Wirtschaft gültigen Zwecke einstellen. Der Profit und das Wachstum für den der Lohn zu schmälernde Kost ist, sondern dass wegen eines Verstoßes gegen diesen fiktiven, bloß eingebildeten Zweck, es ginge um die Leistung und ihre gerechte Honorierung, dass nur deswegen Unheil unter die Menschheit kommt. Das mag einem vielleicht auf den ersten Blick wie Haarspalterei vorkommen, liegt daran oder daran, aber zwischen diesen beiden Urteilen liegen Welten. Wenn ich nämlich sage, na, es liegt an meiner Leistung und Leistungsbereitschaft, was aus mir wird. Wenn nichts aus mir geworden ist, dann habe ich gefehlt, versagt auf diesem Feld. Dann habe ich grundsätzlich nicht nur mir die Schuld für meine Lage gegeben, sondern ich habe auch sehr grundsätzlich über das ganze System ein positives Urteil gefällt. Ich sage nämlich damit, die vielen kleinen persönlichen Niederlagen sind eigentlich vermeidbare. Wenn sich die Leute nämlich anstrengen, dann können sie zum Erfolg kommen. Das ist deswegen verheerend, weil dieser Glaube an die Vermeidbarkeit des Schadens, an der Quelle des Schadens festhält. Man hat ja diese Wirtschaft überhaupt alle gesellschaftlichen Einrichtungen heilig gesprochen. Wenn die subjektive Verfehlung gegen den bloß eingebildeten Maßstab, Leistungsgerechtigkeit ist es, vor der habe ich versagt, wenn das der Grund der schlechten Lage wird. Und so oft Wunsch und Wirklichkeit auseinanderfallen, gibt es ja eine ganze Litanei von Moralisten, die sich damit das mögliche Zusammenfallen von Wunsch und Wirklichkeit einreden. Das gehört zum Stammtischrepertoire, dass Leute beispielsweise den Spruch beherrschen, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Das ist so die erste Antwort auf eine zaghafte Bilanz. Man hat nicht geschafft, was man wollte. Und jetzt sucht man Trost bei dem Spruch, dass es jetzt nicht geklappt hat, bedeutet nur, dass es demnächst klappen kann. Das kommt noch. Es dauert eben. Es braucht Zeit. Zeit wird zum Grund des Nachteils. Ja, wenn das Leben so ein Stück weiter hingegangen ist und man doch aus seiner Position als mehr oder weniger schlecht bezahlter Arbeiter nicht rausgekommen ist, dann fallen begehrliche Blicke über den Nachbarzaun, wo der Mercedes vor der Tür steht, vor der Tür eines Eigenheims. Dann sagt man, der Sensenmann klopft bei allen an. Jetzt tröstet man sich über den eigenen Schaden mit dem Argument, der Vorteil des anderen ist vergänglicher Natur. Der Sensenmann klopft bei allen an. Und mit der sogenannten Altersweisheit steigert sich das Ganze zu der Dummheit, wenn die ersten Gebrechen kommen, meine ich. Geld allein macht auch nicht glücklich. Hat auch keiner behauptet, es macht nur reich. Aber jetzt wird es eben unter den Anspruch gebeugt, dass es eigentlich glücklich machen müsste. Das tut es nicht. Da ist man dann froh über seine Gesundheit, so man sie noch hat. Geld allein macht auch nicht glücklich. Da merkt man schon eine zarte Andeutung der Verschiebung des Maßstabs. Die ersten wollen noch sagen, dass die Sache mit dem Gelderwerb, die so schlecht in die kommt, wohl Zeit braucht und noch dauert. Der letzte Standpunkt ist dabei angelangt zu sagen, nehmen wir doch mal Abstand vom Gelderwerb, der für das Leben in vielen Fragen sehr entscheidend ist, und nehmen uns einen anderen Maßstab, Glück. Da deutet sich ein Übergang an, der den Menschen, die nach dem Sinn des Lebens fragen, zum Ausgangspunkt dient. Die fangen gleich so an, dass sie sich die Frage vorlegen, irgendwann so um die 40 meistens, wenn die Midlife Crisis kommt. Das kann ja wohl noch nicht alles gewesen sein, oder? Und sie fragen, wozu das alles eigentlich? Welchen Sinn hat eigentlich das Leben? Von solchen Fragen werden fast alle, die Mitglied dieser Gesellschaft sind, früher oder später gestreift. Wozu das alles und welchen Sinn hat das eigentlich? Jemand, der so fragt, hat in einer entscheidenden Hinsicht eine Entscheidung getroffen. Jeder bestimmte Zweck, den er durchaus verfolgt in seiner täglichen Praxis. Er geht arbeiten. Er hat Frau und Kind, also eine Familie. Er hat seine Hobbys, Gummibaum oder Goldhamster. Über all diese bestimmten Zwecke ist mit der Frage, wo ist eigentlich der Sinn des Lebens, entschieden, die sind sinnlos. In ihnen kann nicht liegen, was ich suche. Sonst müsste ich es ja nicht suchen. Die sind sinnlos. Das Gesuchte muss also offenbar jenseits der wirklichen Zwecke liegen, die ein Mensch täglich verfolgt. Die sind ja sinnlos. Und zum Zweiten merkt man, die Leute, die den Sinn suchen, haben eine sehr klare Vorstellung von seiner prinzipiellen Qualität. Er muss jenseits der wirklichen Zwecke ihres Alltagslebens liegen und er hat eine folgende bestimmte Qualität. Wenn ein Mensch mich fragt, wozu lebe ich eigentlich? Jetzt erzähle ich euch, wie ich auf diese Qualität geschlossen habe. Und man antwortet, ja, du lebst dazu, um den Gewinn deines Unternehmens zu vermehren. Dann wird man fassungslos angeschaut und kriegt die Antwort, das kann es ja wohl nicht sein. Der Mann sagt gar nicht, deine Antwort ist bedrückend oder deine Antwort ist einfach falsch. Der sagt mit seinem Jargon, das kann es ja wohl nicht sein. Diese Antwort ist nicht befriedigend. Ich suche nämlich etwas Befriedigendes als Antwort. Das ist es, was die Menschen wollen und suchen, die nach dem Sinn des Lebens fragen. Die wirklichen Zwecke, in denen sie sich umtreiben, halten sie für sinnlos. Und jenseits davon wollen sie eines Sinns habhaft werden. Eines fiktiven Zwecks, der über allem steht und alles in einem rosigen Licht erscheinen lässt, sodass unter dem Strich die Lebensbilanz positiv aussieht. Ich habe einen Sinn gefunden. Um die Grenze zur Moral nochmal deutlich zu machen, die mit diesem Bedürfnis zum Sinn in der Abteilung des moralischen Denkens gemacht ist. Ein Moralist hält sich noch zunächst einmal jedenfalls bei den konkreten Zwecken seines Werkeltagslebens auf, bei seinen Niederlagen, die er erleidet. Nicht um sie zu erklären, sondern um sie zu verklären, zu vermeidbaren Unfällen, die aus der Dummheit oder Faulheit oder Gemeinheit anderer erwachsen. Der Sinnsucher sucht dagegen seinen Friedensschluss mit dieser Welt gleich jenseits dieser Alltagszwecke, in einem Erfundenen, der alles das überstrahlt und ihm so etwas wie ein sinnerfülltes, also positives Leben unter dem Strich geistig erbringt. Wem das zu abstrakt ist, das kann man auch konkret haben. Es ist sehr verbreitet. Dass zum Beispiel Menschen Kinder lieben, manchmal auch Kinder machen, weil sie der Auffassung sind, Kinder geben dem Leben einen Sinn. Vielleicht kennt ihr das aus eurem eigenen Elternhaus, je nachdem, in welcher sozialen Schicht man aufgewachsen ist. Dass Eltern den Standpunkt praktizieren, wir haben es in unserem Leben nicht zu viel gebracht, das werden wir auch nicht mehr, aber unsere Kinder sollen es einmal besser haben. Dafür strengt man sich an, dafür macht man Überstunden, man bezahlt die Ausbildung, ebnet den Lebensweg so gut man kann. Bloß diese Anstrengung der Eltern zielt gar nicht einfach nur darauf, dass es den Kindern einmal besser geht im Vergleich zu ihrer bescheidenen Lage. Derjenige, der Sinn daraus schöpft, aus dem Lebensweg seiner Kinder, der meint, dass es hinterher ihm besser geht, nicht materiell, aber ideell. Er steht nicht auf dem Standpunkt, mein Leben war verratzt, daraus ist nichts geworden, das meiner Kinder gelingt besser. Sondern er denkt, weil das meiner Kinder besser gelungen ist, ist alles das, was bei mir an Entbehrung und Schaden in der Bilanz erscheint, positiv zu sehen. Also war mein Leben nicht umsonst. Wenn Kinder hinterher sich nicht an die Vorstellungen halten, die Eltern so vorschweben, wie ein gut geratenes Kind aussieht, dann heißen sie auch folgerichtig undankbar. Kinder, die aus der Art schlagen, sagen die Eltern, weil sie ganz andere Weltanschauungen vertreten, weil sie vielleicht in Geschlechtlichen anders unterwegs sind und schwul werden, jedenfalls nicht den sittsam vorgezeichneten Lebensweg gehen, die heißen dann schnell undankbar. Dank ist sowas wie ein ideelles Schuldverhältnis. Man sagt nämlich damit, man hat dem Kind etwas gegeben und dafür schuldet es mir etwas. Da ist die materielle Gabe an das Kind so etwas wie eine Vorleistung auf Kredit, für die ich eine Gegenleistung beanspruchen kann. Und worin besteht sie? Ja, nicht in der Zurückzahlung in Heller und Pfennig der Investition, sondern darin, dass das Kind in seinem ganzen Wohlgeratensein mir den Sinn meines Lebens gibt, damit ich weiß, wozu mein Leben gut war. Also schulden Sie Dank. Und wo Sie ihn nicht bringen, heißen Sie konsequenterweise undankbar. Kinder sind also so etwas wie eine Konstruktion von Sinn. Leute fragen sich, auch wenn sie nicht religiös motiviert sind, ein zweites Beispiel, wie der Sinn in den Köpfen der Menschen verankert ist. Ob es nicht doch ein Leben nach dem Tod gibt. Wenn man sich so umschaut in dieser Welt, schlecht wäre es ja nicht. So wird gedacht. Und was die Menschen da so an Widerspruch erleben, ohne dass sie es vielleicht aussprechen können. Das ist der Widerspruch zwischen einem selbstbewussten, intelligenten Subjekt und der Endlichkeit seiner Natur. Als Subjekte, als intelligente Wesen, haben sie ein Verhältnis zu ihrer Umwelt in ihrem Bewusstsein. Das ist ohne Verfallsdatum. Man sagt, etwas ist richtig, etwas ist schön, weil man es genießt. Und in diesen Urteilen, da steckt keine Zeitgebundenheit. Das ist nicht nur so lange schön wie, das ist so. Ja, und in Anbetracht dieser Objektivität, die ich im Urteil selbstbewusst zusammenfasse, ist die Endlichkeit meiner Natur, da gibt es wirklich ein Verfallsdatum. Ein Widerspruch. Der ist auch nicht aus der Welt zu schaffen, der ist einfach so. Trotzdem wird es aber versucht. Nämlich mit der Überlegung, gibt es nicht doch ein Leben nach dem Tod? Die nüchterne Auskunft wäre, mit letzter Sicherheit verbürgt ist nur ein davor. Ein Leben vor dem Tod. Soweit können wir uns einigen. Die Sache mit dem danach ist pure Glaubenssache, auch bei Atheisten, auch wenn man noch nicht religiös unterwegs ist. Aber dass man jenseits dieser Zeitgrenze weiterdenken möchte. Wie ist das denn mit dem Leben nach dem Tod? Gibt es das? Und wäre das nicht schön? Für viele ist Ungemach, für viele ausgebliebenen Feste, so etwas wie Entschädigung zu erleben. Das zeugt davon, dass auch in dieser Art Sinn zu suchen, nach einer Entschädigung für die Endlichkeit und Beschränktheit des Menschen gesucht wird, ohne dass groß unterschieden werden müsste, ob man die Beschränktheit jetzt in der bloßen natürlichen Endlichkeit ansiedelt oder in dem, was die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sich der Mensch hier bewegt, ihm antun. Man sucht Kompensation für die Hinnahme von Schädigungen. Und das ist auch die Logik der ganzen Sinnkonstruktion. Leute, die nach einem Sinn des Lebens fragen, die wollen nicht die Beseitigung erlittener Schäden, sondern die wollen Kompensation für die Hinnahme davon.